Weil es ist bestimmt schwer zu ertragen für sie, wenn sie so unsicher ist, dass du eine selbstbewusste Geldherrin bist.
Couple Off,
der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 131.
Connections.
Hallo zusammen.
Na, ihr?
Ich freue mich so, seit gestern ist Threads online.
Es ist immer noch schwierig, dieses auszusprechen, aber Iris steckt mich komplett mit ihrer Euphorie an.
Ja, weil es ist das Internet wie von früher.
Ich bin ja ganz spät erst aufgesprungen, ne?
Ja, ich war gestern, glaube ich, so um 12.30 Uhr bei Threads online. Ich glaube, die Plattform kam auch erst um 12 Uhr und du warst, glaube ich, um 16 Uhr da.
Ich meine nicht Threads, ich meine früher. Wann war das? 2000? Von welchen Jahren ungefähr sprichst du? Acht?
Ja, ich finde so, ja, 2008, 2007, das war irgendwie so die goldene Zeit des Internets.
So, und die habe ich verpasst. Klar war ich online, aber damals war ich total skeptisch. Ich glaube, es gab auch nur wirklich Facebook, wovon alle gesprochen haben und wo alle sein sollten und wollten und mich auch die ganze Zeit gefragt haben, warum bist du nicht bei
StudiVZ?
Facebook? Da war ich sogar, aber das habe ich auch nicht wirklich als ein Connection-Tool benutzt.
Ich habe alles als Connection-Tool benutzt. Ich war auch auf jetzt.de, da habe ich Gedichte geschrieben, dann habe ich Menschen getroffen und wir haben gemeinsam Gedichte uns vorgelesen, Texte vorgelesen, Weinabende gemacht. Das fand ich so toll. Wo kannst du das heute noch machen?
Online? Ja. Oder habt ihr euch dann offline
getroffen? Wir haben uns dann offline getroffen.
Wie schön.
Das war richtig toll. Das war wirklich sowas wie Club der toten Dichter.
Oh.
Und dann gab es aber auch so Plattformen im Rhein-Main-Gebiet wie Flirtlife. Und da hast du halt natürlich die Leute zum Daten kennengelernt.
Ja.
Und jetzt pass auf, ich habe letzte Woche eine Nachricht bekommen auf meine Handynummer. Mhm. Ich lese sie mal vor. Hallo Iris, ist das denn noch deine aktuelle Nummer? Falls ja, crazy. Du hast wahrscheinlich gar keine Ahnung, wer hier schreibt. Aber ich bin gerade meine alten Kontakte durchgegangen und habe deinen Namen gefunden. Dann habe ich dich einfach mal aus Spaß gegoogelt und gesehen, was du alles so geschafft hast in den circa 20 Jahren. Zur Orientierung, wir hatten auf einer lokalen Plattform, flirtlife.de, ab und zu geschrieben, auch in ICQ, und wollten immer mal platonisch in eine Jazzkneipe gehen, haben es aber letztlich nie umgesetzt. Wollte dir nur mal gratulieren, wie weit du es offenbar gebracht hast. Alles Gute.
Wie schön.
Ich habe ihm dann auch direkt zurückgeschrieben, weil ich konnte mich erinnern.
Ja.
Und dann habe ich gesehen, er ist Doktor der Psychologie.
Ja.
Hat es auch super weit gebracht. Und dann haben wir noch so ein bisschen miteinander geschrieben, viel gelacht. Und ich habe mir gedacht, boah, das waren richtig tolle Menschen. Richtig, richtig tolle Menschen.
Also darum beneide ich dich ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich das erlebt hätte in diesen Jahren damals, weil ich, glaube ich, wirklich einen anderen Umgang damit gehabt hätte als du. Du hast damals schon total was Poetisches umarmt und gesagt, das ist Teil von mir, ich will poetisch sein, ich will Gedichte schreiben und so. Das habe ich nicht gemacht.
Ich hatte das schon immer. Und ich wollte immer tolle Menschen kennenlernen, mit denen irgendwie einen tollen Moment verbringen.
Ja,
das ist gute schön. Erinnerungen haben.
Und ich habe meine Handynummer seitdem zweimal gewechselt. Das heißt, wenn ich es gemacht hätte, dann hätte das auf dem Weg jetzt nicht geklappt, dass mich mal nochmal jemand erreicht.
Ja, ich habe meine, wie gesagt, schon seit über 20 Jahren. Ja.
Aber weißt du, wenn ich diese Nachricht von dir höre, wenn du die vorliest oder generell, wenn du von dieser Zeit damals erzählst, kriege ich schon den Eindruck, das ist unwiederbringlich. Das bringt auch Threads jetzt nicht zurück. Weil die Zeiten sich zu grundlegend geändert haben, wie man miteinander online umgeht. Ich meine, was hast du für eine Nachricht bekommen von einem, der dein Geldsklave sein will?
Oh, das wir ist haben doch was so gelacht. Wir haben so gelacht. Es war auf Instagram. Ich krieg die Nachricht. Hallo Frau Gavritsch, darf ich Ihnen als Geldsklave dienen und Amazon-Gutscheincodes senden? Ich würde so gern von einer klugen, selbstbewussten Herrin ausgenommen, gedemütigt und beleidigt werden. Denn genau das habe ich als Knecht verdient. Jetzt könnte ich
ja
auch darüber nachdenken, boah, das geht ja gar nicht, so eine Nachricht. Aber irgendwie habe ich gedacht,
wäre doch lukrativ.
Wäre lukrativ.
Du hast ja Wünsche.
Dann verstehe ich auch ganz viel, dass manche Menschen einfach dieses Bedürfnis haben und war da ganz empathisch und habe dann einfach ihm gesagt, ja, ich hätte gern so eine LED-Maske auf Amazon, du Schwein. Und das war.
Hast du das ihm geantwortet? Nee,
nee, der hat die Story dann gesehen.
Ja.
Hat auch direkt geschrieben, sag mir welche, ich kaufe sie sofort.
Hast du es gemacht?
Nein, weil jetzt komme ich ja auch in so einen Bereich, wo ich mir denke, jetzt muss ich auch Verantwortung übernehmen. Ich nehme das ja dann durchaus sehr ernst, welche Wünsche ich habe, was mir gekauft werden soll. Und er möchte ja auch das niedergemacht werden.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, also das ist nicht die Verantwortung, die schwer zu tragen ist, dass du deine Wünsche und die Summen, die du gerne überwiesen hättest, deutlich ansagst.
Aber ich habe mich gefragt, warum er ausgerechnet mich fragt, weil ich bin im Internet nicht dafür bekannt, dass ich andere Menschen niedermache. Aber vielleicht sucht er genau das.
Das könnte
Menschen
sein.
Mit Wärme.
Ja, Einfühlsamkeit ist, glaube ich, schon sehr wichtig.
Ganz sensibel sagt, du Schwein, kauf mir das. Naja,
du bist nicht allein damit. Ich habe auch so eine Anfrage bekommen.
Wie?
Ich sollte nicht ein dominanter Mensch sein, aber ich wurde gefragt, ob ich eine Sugar Mama haben will, die mich finanziell unterstützt.
Matthias, ich liebe Social Media. Es ist einfach, jetzt hast du halt mehr Karrierechancen inzwischen. Ja. Ne? Du kannst irgendwelche Menschen finden, die dich bezahlen.
Aber mir geht's genauso wie dir. Ich habe dann auch das Gefühl einer Verantwortung und mach's nicht. Ich nehme dann nicht einfach das Geld. Ich habe Fragen gestellt, Rückfragen. Ich habe gesagt, was ist der Hintergrund? Was willst du von mir im Gegenzug dafür, dass du mir jetzt Geld überweist?
Und was wollte sie?
Sie hat geschrieben, einfach nur Aufmerksamkeit, jemanden zum Reden, jemanden, der da ist für sie, weil sie ihren Mann verloren hat. Und das habe ich nicht über mich gebracht, dann zu sagen, okay, rück die Kohle raus. Das ging nicht. Und dann habe ich halt Fragen gestellt und gesagt, das tut mir leid und dann mache ich jetzt kein Business daraus und so. Und dann hat sie aber aufgehört zu schreiben.
Ja.
Vielleicht war doch irgendwie noch mehr dahinter.
Aber siehst du mal, da sind wir mit unserer Folge gleich im Thema.
Ja.
So nah dran.
Total.
Weil es gibt schon Leute, die wollen dafür bezahlen, nur um eine Bindung zu haben.
Ja. Oh, und sehr gut, das erinnert mich daran, bevor wir dazu gleich im Detail kommen, passt total zu dem, was ich noch vorlesen wollte an Feedback, was wir zu der Opferfolge bekommen haben. Couple of Greater Goods.
Oh, lies mal vor.
Pass auf, ja genau, noch einleitend, da hat uns einer sehr ausführliche Sachen geschrieben, weil er gesagt hat, ihr verwendet in der Folge Opfer, also sich aufopfern oder etwas aufopfern und Gabe, oft synonym, dass man etwas hergibt. Und eigentlich ist das was ganz Eigenes und dazu hat er ganz viel auch Literatur und so geschickt. Ich fand das unglaublich interessant. Ich möchte darüber auch die nächste Folge sprechen, über Geben, Couple of Gifts. Ich finde, das passt ja auch zu Weihnachten, Geschenke und so.
Finde ich gut.
Aber eine Sache fand ich so interessant, habe ich gedacht, das lese ich auch vor. Ein Fun Fact noch zum Opfer. Die zwei Striche aller Währungszeichen bei Dollar, Euro, Yen, sogar im Bitcoin, die sind alle Relikte von den zwei Stierhörnern, das waren Opferzeichen des Tempelopfers, aus denen die griechischen Münzen hervorgegangen sind. Und die haben sich bis in unser heutiges Geld fortgesetzt. Und daher lässt sich mit Christina von Braun vermuten, auch unser heutiges Geld lebt noch vom Opfergedanken, um sich zu beglaubigen. Ist das nicht spannend?
Vor allen Dingen kann ich jetzt meiner Mutter so viel besser erklären, warum ich so viel Geld ausgebe. Das sind Opfer, die ich hergebe. Für ein besseres Leben.
Ja. Okay, wie genau wir Couple of Gifts meinen und was dazu für Sprachnachrichten kommt, sagen wir am Schluss der Folge nochmal. Jetzt haben wir noch ein scheiß Problem.
Was ist ein scheiß Problem?
Ich und meine Freundin haben folgendes Problem. Wir sind nicht zusammen und wir sind auch nicht Freundschaft plus. Aber wir sind irgendwas zwischen Beziehung und Freundschaft. Die Frage ist, was sind wir eigentlich? Weil Situationship sind wir nicht. Wir haben dafür viel zu viel Kontakt. Was sind wir?
So, ich habe ihr schon vorgeschlagen zu sagen Herzensmensch oder mein Mensch oder irgendwie sowas. Mhm. Das sagen wir bei dir übereinander. Du bist mein Mensch.
Ich sag, du bist meine Freundschaft plus. Also.
Gut zu wissen. Okay. Aber ich habe auch gefragt, warum es denn, weil das ist es noch nicht für sie, der Begriff. Also habe ich gefragt, warum es denn wichtig ist, dafür einen Begriff zu haben. Und sie sagt, ich weiß nicht, vielleicht gibt es uns ein Gefühl von Sicherheit oder wird dadurch greifbarer. Und vermutlich, um auch anderen zu sagen, was eigentlich zwischen uns ist, obwohl uns das eigentlich nicht wichtig sein sollte.
Ich weiß nicht, ob man dafür wirklich einen Begriff braucht.
Vielleicht nicht, ne? Ich bin auch eher da in der Richtung bei dem Scheißproblem.
Ich glaube nicht, dass du Sicherheit durch einen Begriff bekommst. Sicherheit bekommst du durch Verträge. Wir können zum Beispiel einen Vertrag zusammen machen. Und dann gibt es eine hohe Geldstrafe, wenn irgendjemand diesen Vertrag missbraucht. Das wäre erstmal mein Tipp. Weg vom Begriff, das bringt euch gar nichts.
Falls uns derjenige zuhört, der dein Zahlschwein sein will, das ist der Hack, wie du es bei Iris bekommst. Wenn du ihr wirklich Geld geben willst, dann frag sie nicht, ob sie dich beleidigt und ob sie deine Geldherrin sein will, sondern frag sie nach einem Vertrag und dann verletzt die Bedingungen. Dann gibt's die Voraussetzung, dass du ihr was zahlen kannst.
Ich hatte mal eine Freundin, die musste alles zerreden. Und es war ganz schlimm. Sie hat mit einem Kerl geknutscht und dann musste erstmal nach dem Kuss mit dem Typen besprochen werden, was ist das jetzt? Was ist da passiert? Wie gehen wir jetzt damit um? Was bedeutet das?
Killer.
Absoluter Killer. Das macht doch alles kaputt. Alles. Es gibt so viele Dinge, da sollten wir gar nicht darüber reden, sondern sie einfach geschehen lassen.
Beste Einleitung in dieses Thema.
Das Thema Connections.
Ich habe gerade eine Nachricht von einer Hörerin bekommen. In letzter Zeit habe ich so stark das Bedürfnis, Menschen wieder real zu erleben und auch eure Community nicht nur digital zu haben, sondern in echt. Stelle mir vor, dass es einen Couple-of-Kiosk gäbe. Der ist aber kein normaler Kiosk, sondern als hätten ein Kiosk und eine Bibliothek ein Kind zusammen. Also das Lockere und Unbedarfte eines Kiosks zusammen mit dem Kultivierten einer Bibliothek.
Oh, ich lieb's.
Man sitzt zusammen, diskutiert und erörtert gemeinsam Themen. Es gibt Kaffee und Snacks dort. Aber auch gesunde Snacks, die Zeitschriften sind nur sinnvoll. Weiß ich nicht, ganz ehrlich. Also ich wäre auch für nicht sinnvolle Zeitschriften.
Es muss einfach beide Abteilungen geben.
Ja. In meinem Kopf ist das ganz wundervoll. Und ich muss sagen, in meinem auch.
In meinem auch. Und ich stelle mir vor, dass es in der griechischen Mythologieabteilung, dass dann da auch so Schnäpschen stehen, dass da Uso drin steht im Regal.
Jetzt habe ich folgende Idee. Entweder haben wir jetzt hier jemanden, der hat Geld und sagt, wisst ihr was, wir setzen dieses Ding um.
Ich träume davon auch schon lange. Ja. Ein Gebäude, ein großes Gebäude, in dem man dann auch verschiedene Bereiche haben kann. Wie so eine Bibliothek, Kiosk, ja. Jazzbar. Ja.
Ich träume auch so lange schon davon. Ja. Also wenn es da irgendjemanden gibt, der sagt, wisst ihr was, wir könnten das umsetzen. Wir sind sehr offen dafür. Oder vielleicht hat irgendjemand schon einen Kiosk.
Nee, eine Bibliothek. Das wäre viel besser, wenn jemand schon... Also, es muss doch so rum sein.
Stimmt, und dann machen wir einen Kiosk in die Bibliothek rein.
Ja, mit rein in die Regale und so.
Und eine Jazzbar.
Genau.
Das wäre was. Wir brauchen nur die richtigen Connections. Deswegen ist es gut, dass wir jetzt dieses Thema Bindungen heute haben.
Ist es wirklich. Ich habe nämlich einiges an Klärungsbedarf bei dem Thema. Ich war ein bisschen überrascht davon, wie positiv Reaktionen darauf teilweise waren von Leuten. Wir haben viele Sprachnachrichten bekommen und eine macht auch direkt eine Frage auf, mit der ich sehr hadere.
Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe also, als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es nur lieb mit so einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47%. Recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code. Und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Was für ein wunderschönes Thema. In der Vorweihnachtszeit. Connections. Ich habe das große Glück, eine Handvoll Freundschaften noch aus der Schulzeit zu haben. Und zwar kennengelernt so mit, ja, so zwischen 13 und 15. Und mittlerweile bin ich 33. Diese Freundschaften existieren immer noch. Die Freundin, die mir am nächsten wohnt, ist eine Stunde von mir entfernt. Die Freundin, die am weitesten weg wohnt, lebt in Brasilien mittlerweile und die Freundschaften halten immer noch und ich bin unfassbar dankbar darüber, Freundschaften zu halten und Freundschaften aufzubauen,
ist generell viel Arbeit und zeitintensiv. Meine Freundschaften sind auf einem Level, wo man sich nicht jeden Tag schreiben muss. Und es ist auch okay, wenn man mal eine Weile nichts voneinander hört. Aber dennoch muss man einfach Zeit rein investieren. Und in meinem Fall möchte ich das auch. Und ich wünsche jedem auf dieser Welt gute Freundschaften. Und liebe es, diese Art von Freundschaften zu haben, weil, sind wir mal ehrlich, neue Freunde kennenlernen, je älter man wird, desto schwieriger wird es.
Ich liebe das ja, ne? Wenn Sprachnachrichten, jetzt kommen nämlich nachher noch ein paar, und die bauen alle aufeinander auf, wenn das so Sinn macht, wenn ein Gedanke, den eine Person anfängt, von jemand anderem irgendwie fortgesetzt wird. Das ist heute. Ich erlebe das so. Es fühlt sich für mich erstmal wahr an, dass Freundschaften, neue zu finden, aufzubauen, solche Tiefen, wie man sie eigentlich nur von früher noch immer hat, dass das schwerer wird, je älter man wird. Geht dir das auch so?
Ja, aber ich finde nicht von mir aus.
Ja, genau. Und die anderen auch nicht.
Ja, ne? Das denkt jeder nicht von mir aus. Ich finde, manche werden wie so eine Funktionsjacke.
Ja.
Also Freundschaften sind nur noch Funktionsjacken. So. Und das ist für mich keine richtige Freundschaft. Die muss in irgendeiner Form spannend, interessant.
Erklär mal ein bisschen, also deine Metapher ist vielleicht selbsterklärend, aber vielleicht nicht bis ins letzte Detail. Sie haben einen Zweck, aber sie sehen nicht gut aus.
Ja, sie sind so praktikabel.
Ja.
Zum Beispiel sagt man, ja, das sind jetzt meine Nachbarn, deswegen bin ich mit denen befreundet. Oder du verbringst halt mit den Leuten auf der Arbeit auch noch deine Freizeit. Obwohl du schon spürst, so richtig passt das nicht. Man ist ja durch seine Erfahrung auch, ich finde, nicht mal ganz so offen wie früher.
Und da liegt für mich das Rätsel bei dieser Sache. Meine Philosophie, theoretisch, wäre, je älter man wird, desto leichter wird es. Weil du diese Erfahrungen hast. Weil du besser fühlen und sehen kannst, rational denken und dein Bauchgefühl leitet dich besser. Wer passt zu mir? Aus welchen Gründen? Eigentlich müssten das doch deine Erfahrungen dir liefern, oder?
Ich glaube schon, aber so viele Leute sind so in ihrem Alltag gefangen. Ich unterscheide zwischen entertainenden Freundschaften und die Freunde, mit denen du wirklich was aufbaust. Und ich finde, die meisten wollen einfach nur Entertainment. Die wollen an einem Freitagabend irgendwie was essen, trinken, feiern gehen. Und sonst willst du eigentlich gar nichts von diesen Leuten, sondern du willst einfach nur Zeitvertreib. Den ganzen Tag soll irgendwas passieren. Und dann gibt es aber so Leute, die inspirieren dich richtig, die verändern dich, da passiert etwas. Mit denen gehst du auch durch harte Phasen und du baust richtig was auf. Und das heißt nicht, dass du die permanent siehst. Die kannst du auch nur alle paar Jahre sehen.
Ja, so ist es nämlich bei mir. Also das, was sie beschreibt, was sie für eine tiefe, enge Freundschaft von damals noch hat und was es auch bei mir ist und ich beobachte bei dir auch, das sind diese Freundschaften, bei denen man wirklich sich eine ganze Weile überhaupt nicht hören kann. Und in dem Moment, wo man es wieder tut, ist es, als hätte man vor 3 Sekunden aufgehört, miteinander zu reden und jetzt setzt man es fort.
Ja, und sie sind total wichtig, diese Menschen, weil man sich dann auch selber weiterentwickelt. Also ich merke das immer, es gibt so manche Menschen, die muss ich mal wieder zwischendrin sehen.
Aber ich habe jetzt darüber nachgedacht und warum ich meinte, ich struggle damit. Ich verstehe das alles noch nicht so richtig. Vielleicht finden wir da heute Antworten. Vorhin hast du jetzt das Beispiel gebracht, Zweckfreundschaften, die Funktionsjacken, sind es deshalb, weil die Umstände euch irgendwie zusammenwerfen. Es sind halt die Kollegen am Arbeitsplatz, es sind halt die Nachbarn. Weil man sich sowieso viel sieht, fängt man halt an, eine Bindung miteinander aufzubauen und sich miteinander möglichst optimal für beide Seiten zu arrangieren, sich kennenzulernen und sich zu verbinden. Die Freundschaften von damals waren doch eigentlich auch so. Wir waren halt in der Schule zusammen. Man hat sich halt jeden Tag gesehen und dann hat man doch auch irgendwie einfach nur geguckt, dass man optimal die Zeit miteinander verbringt und irgendwie durch was geht. Warum ist das Alter so entscheidend? Warum sind wir da noch offener dafür, dass es dann wirklich tief wird?
Ich glaube, das hat was mit der Identitätsfindung zu tun.
Wenn
du ganz jung bist, bist du halt so offen, weil du weißt ja selber noch gar nicht, wer du bist und wo du hin willst. Und du lässt dich von so vielen Leuten inspirieren und schaust vielleicht ein bisschen genauer hin. Wenn du älter bist, dann weißt du ja schon so einigermaßen, wer du eigentlich bist. Und dann suchst du nur noch dir Leute aus, ich sage das immer so absolut, ne? Ich meine es gar nicht nur noch, aber die meisten, die suchen sich dann halt Freunde, die einfach nur so zum Leben passen, aber nicht mehr so, dass das wirklich was auch mit dir macht und dass du dich dann auch verändern kannst. Ich glaube, diese Offenheit, die geht im Alter mehr und mehr verloren.
Irgendwie finde ich das traurig, wenn das stimmt.
Ich finde es auch total traurig. Deswegen sage ich auch immer, dass man kreativ sein soll, weil ich finde, da behält man sich das bei.
Ja, das ist übrigens diese Gedanken, die du da so formulierst. Ne? Das ist genau das, was ich meinte, worauf die Sprachnachrichten miteinander aufbauen. Ich spiele mal die nächste ein, die genau da ansetzt.
Genau, ich habe das Gefühl oft im Alltag, dass viele Menschen einfach Schichten um sich tragen, die verhindern, dass man wirklich eine Verbindung eingeht. Und bei einigen ist das dann eben nicht so. Dann können diese Wellenlängen, die man hat, direkt verbunden werden. So habe ich manchmal das Gefühl. Es ist einfach vielleicht auch wirklich dann die Essenz der Leute, die aufeinander trifft, wenn man nicht diese Schichten hat oder... Ja, ich weiß aber nicht, warum das dann bei manchen Leuten dann so ist, dass man das Gefühl hat, die Schichten sind einfach gar nicht da oder man ist einfach auf der gleichen Länge. Mit Tieren habe ich das, wie gesagt, auch. Also dann habe ich das Gefühl, die brauchen diese Schichten nicht, die können einfach sein, wie sie sind. Und da habe ich auch an das gedacht, was ihr schon mal gesagt habt, keep your identity small. Ich glaube wirklich, dass wenn man so viele Identitäten hat oder Dinge, die die Identität definieren, die verhindern manchmal, dass man wirklich verbunden ist mit dem Kern des Menschen. Also man kann sich über diese identitätsstiftenden Gemeinsamkeiten verbinden, aber das ist nicht das Gleiche wie dieser Kern, diese Essenz, sag ich mal.
Schichten. Ich mag das so gerne, auch dass du vorhin von Funktionsjacke gesprochen hast. Das ist irgendwie wirklich was, was man um sich hüllt und was von anderen dann gesehen wird. Du wirst betrachtet als irgendwas, aber es versteckt, es verhindert den direkten Blick auf das, was sie Essenz nennt. Auf dich, wer du eigentlich bist. Du kleidest dich in verschiedene Identitäten, die alle irgendwie einem Zweck dienen, wird es eine Funktionsjacke. Und dann laufen wir alle mit Funktionsjacken rum und haben Schwierigkeiten, uns zu erkennen, ob wir zueinander passen oder nicht.
Außer die im KDW, die haben immer Steppwesten an. Die Reichen.
Was im Grunde das Gleiche ist, es ist auch eine Identität, die du damit signalisierst.
Und ich finde es klasse, weil die ist so einfach. Ich muss mir einfach nur eine Steppweste kaufen und gehöre dazu.
Aber sagt es was über deine Essenz, wie sie es nennt?
Nein, aber es gibt schon Leute, die darauf achten. Ich habe eine, die hier in der Nähe wohnt und dann dachte ich, oh, die ist irgendwie cool. Die hat Humor, die gefällt mir. Aber dann haben wir so ein bisschen Zeit miteinander verbracht und ich habe gemerkt, sie hatte die ganze Zeit was an mir auszusetzen. Also, dass ich zum Beispiel nicht bestimmte Markenklamotten trage, dass ich bestimmte Accessoires brauche, um mich besser zu präsentieren.
Sowas hat sie gesagt. Da würde ich ja sofort wegrennen, wenn das jemand ernsthaft bemängeln würde.
Wir waren dann gemeinsam, hier gibt es ja in Berlin, es gibt die Mulakstraße. Und in der Mulakstraße sind ganz viele schöne kleine Boutiquen. Und da waren wir in so einer kleinen Boutique und die war schön und da gab es gute Dinge. Aber ich achte halt immer eher so darauf, bin ich das? Also ich achte nicht auf die Marke. Und dann hat sie mir die ganze Zeit irgendwelche Sachen hingehalten. Das war ich nicht. Das war auch wirklich in meinen Augen wahnsinnig hässlich. Und ja, das hat mich einfach nicht geformt, ich weiß nicht. Und dann hat sie gemeint, du brauchst jetzt dieses It-Piece, so hat sie es genannt. Und ich sollte dafür 650 Euro bezahlen. Ich habe gemeint, auf gar keinen Fall brauche ich das.
Die hat einfach nur für die Boutique gearbeitet, Iris. Das ist einfach, das war eine Masche.
Aber das hat mich richtig irritiert, weil ich einen ganz humorvollen, tollen Menschen gesehen habe. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe ihren Kern gesehen. Und da wollte ich ran.
Ja.
Und das wollte ich mit ihr aufbauen. Aber ich habe gemerkt, ich muss mich, so schön wie sie das jetzt in ihrer Sprachnachricht sagt, mit den Schichten, ich hätte mich erstmal durch wahnsinnig viele Schichten wühlen müssen, weil sie hat immer gesagt, so läuft Folgendes. Sie hatte mich eines Tages gefragt, wie geht's dir? Und da habe ich gemeint, mir geht's fantastisch. Und dann hat sie gemeint, sag das nie wieder.
Oh Gott.
Und dann habe ich gemeint, wie nie wieder? Und dann hat sie gemeint, du darfst niemals den anderen Leuten sagen, dass es dir gut geht. Sie hassen dich, wenn es dir gut geht. Und dann hat sie auch noch diese Sprache.
Diesen Vocal Fry, ne?
Oh! Und dann habe ich gemeint, das ist doch ihr Problem.
Ja.
Und dann hat sie gemeint, nee, damit machst du es dir schwer. Du musst immer ein bisschen leiden. Und sie hat mir die ganze Zeit irgendwelche Regeln aufgesetzt. Es ging so weit, dass sie mir Regeln dafür aufgesetzt hat, welche Pflanzen ich zu kaufen habe, was ich zu tun habe, damit ich akzeptiert werde von anderen. Und dann hatte ich keinen Bock mehr auf sie, weil ich gemerkt habe, das ist nicht mein Leben. Ich habe auch keine Lust, mich jetzt durch diese 20.000 Schichten durchzuarbeiten.
Jetzt erklär mir aber, und allen, glaube ich, wenn man so ein Bild von einer echt unsympathischen, oberflächlichen Person bekommt, wie du sie beschreibst. Mhm. Wie steht dieser Kern, diese Essenz, die du gesehen, gespürt hast, bei ihrem Kontrast dazu? War das nur spürbar oder gab es da auch was, wofür wir sie jetzt alle mögen können, wenn du von ihr erzählst?
Ja, sie hatte manchmal, ich habe ja so einen Hang für Leute, die eine tolle Sprache haben. Mhm. Sie hat manchmal wahnsinnig gute Gags gemacht. Mhm. Und man hat einfach gemerkt, sie hatte einen guten Humor, sie hat gut hingeschaut. Sie hatte was sehr, wenn sie einen guten Tag hatte, was total Herzliches. Mhm. Manchmal hatte sie auch so Momente, wo sie dann vor mir stand und hat gemeint, ich bin so unsicher.
Aha.
Und da habe ich gemeint, ja, ich weiß. und dann hatten wir einen guten Moment. Ja. Weißt du, so ein kleiner, guter Moment, der dann da war. Aber am nächsten Tag war wieder alles zerstört.
Ja,
es war
ja
wieder alles kaputt. Und dann habe ich gemerkt, ich kann das dann wahrscheinlich doch nicht.
Weißt du, wie gut all das, was du beschreibst, anknüpft an das Fazit unserer letzten Folge? Das hat eine Hörerin gehört und das ist das, was ich so liebe, weil es wieder aufbaut auf genau das, worüber wir reden. Ich spiele die Sprachnachricht mal ein, was sie da für eine Connection zieht.
Eine meiner besten Freundinnen, die sehe ich leider auch nicht so oft, die wohnt über 3 Stunden Fahrt entfernt. Aber ich vermisse sie schon gerne und ich bin dankbar, dass ich sie habe. Und immer, wenn ich bei ihr bin, das passt auch zur letzten Folge, dann bin ich pur und sie auch. Und dieses, was Iris vielleicht meint, so wie ich es verstanden habe jedenfalls, dieses Pure ist für mich so, ich kann sein, wie ich bin, ich muss mich nicht verstellen, ich kann albern sein, lustig sein, ich kann meine Gefühle rauslassen. So, und das meine ich mit diesem Verstellen. Ein Beispiel ist, ich habe mir im Urlaub einen glitzernden Einhorn-Trinkbecher gekauft, weil ich den super schön und niedlich finde und der mich an meinen schönen Urlaub erinnert. Und dann habe ich ihn mit zur Arbeit gebracht und dann musste ich mir direkt einen Spruch anhören von einer meiner Arbeitskolleginnen. Oh, du bist aber schon noch ein bisschen kindisch unterwegs oder irgendwie so in der Art. So, und jetzt bringe ich diesen Becher nicht mehr mit zur Arbeit, den ich eigentlich gerne mag, aus dem ich gern getrunken habe, weil das auch praktisch ist. Einfach, weil ich mir diesen Becher nicht kaputt drehen lassen will und mir anhören muss, ich wäre kindisch oder sonst was. Und ja, das ist vielleicht, ich weiß nicht, so daran musste ich denken, als Iris gesagt hat, dieses, man muss sich das bewahren, dieses Pure und sich das nicht kaputt machen lassen. Einfach Sachen, die ich schön finde. Ich verstehe nicht, warum manche Menschen das nicht einfach lassen können. Sie muss diesen Becher ja nicht benutzen oder wenn es jetzt um andere Dinge geht, aber ja, verstehe ich nicht.
Ja, ich sehe das genauso wie sie.
Das Pure.
Ja, ich meine das schon so. Ich glaube, ich habe es noch weit gefächerter gemeint, weil ich finde, dass du einfach dich mit einer Freundin triffst und man ist zu zweit und im Privaten, dass man dann pure Momente hat, die gibt es, glaube ich, öfter. Mhm. Was mich fasziniert, sind Menschen, die in ein Umfeld kommen, sagen wir jetzt mal so karrieremäßig, werden wir doch mal konkret. Du gehst auf eine Schauspielerparty oder du gehst auf irgendeine Medienparty. Alle unangenehm. Ich habe noch nie irgendein Event von irgendwas gehört, wo alle gesagt haben, das war ja der Wahnsinn. Da habe ich ja so viele tolle Menschen kennengelernt. Nee. Alle lästern, alle finden Scheiße und alle wollen hin. Und dann gibt es aber ganz interessante, vereinzelte Menschen, vielleicht manchmal nur so einer oder eine, und die sind ganz pur in ihrem gesamten Verhalten, egal wem gegenüber. Die lassen sich gar nicht beirren von Leuten von außen. Und sie machen das nicht, indem sie einfach der Platzhirsch sind, sondern die sind wahnsinnig ehrlich in ihrem Umgang mit den anderen. Und das finde ich faszinierend.
Gibt's was, woran du die erkennst, diese puren Menschen? Sind die einfach ruhiger, beobachten viel? Oder ist das dann Zufall, wenn ihr euch begegnet und du es plötzlich merkst, ach, das ist so eine pure Person?
Ach, es wird sofort irgendwie gut. Es wird sofort, man hat sofort einen Vibe irgendwie. Und dann wird's, ich weiß nicht, ich muss gar nicht irgendwie viel mit denen reden, sondern es passiert dann. Man hat dann einfach einen fantastischen Abend.
Hast du eine Erklärung dafür, warum die, von der du davor erzählt hast, die Bekannte, warum die mal pur ist und vor dir steht und sagt, ich bin unsicher und du sagst, ich weiß und ihr habt dieses Gute. Ich finde es auch gut, allein die Geschichte ist sofort gut. Mhm. Ist wie aus einem guten Roman. Mhm. Eine Figur sagt zur anderen, ich bin unsicher. Die andere sagt, ich weiß, das ist schön. Warum sie es mal hat und pur ist und mal musst du ein It-Piece für 600 Euro kaufen. Warum?
Ja, also sie ist immer sehr ambivalent gewesen. Es gab dann auch wirklich so Tage, da war ich einfach nicht cool genug. Es wurde mir dann auch permanent unter die Nase gerieben.
Ja.
Ich weiß nicht, ich glaube, es ist einfacher für sie. Es ist einfach bequemer und einfacher. dann hast du so dein It-Piece an, dann gehst du auf eine Party von Leuten, die dir nichts bedeuten. Du kannst dich präsentieren, du gehörst in irgendeiner Form dazu, du baust dir irgendwie dein Netzwerk auf.
Boah, ich habe, glaube ich, gerade, während ich dir zuhöre, eine Antwort auf meine Frage darin gefunden.
Erzähl.
Ja, wenn sie unsicher ist, dann liegt ja genau darin dann auch eine Kompensation. Sie muss, dadurch, dass sie dir irgendwas andreht, eine Jacke, eine Funktionsjacke, aber die halt zufällig aussieht wie ein It-Piece, sich selber beweisen, ich krieg die auch in die Unsicherheit.
Ja.
Ich bin unsicher, sie ist unsicher, wir passen zusammen. Weil es ist bestimmt schwer zu ertragen für sie, wenn sie so unsicher ist, dass du eine selbstbewusste Geldherrin bist.
Aber bin ich auch nicht. Ich bin auch sehr oft sehr unsicher.
Ja.
Aber ich kämpfe dagegen nicht so an. Also das ist für mich total normal, dass man unsicher ist und dass man auch manchmal einfach nicht reinpasst. Und dann gehe ich liebevoll damit um.
Okay, mir kommt gerade eine zweite Theorie. Nicht einander ausschließend, sondern obendrauf noch, was es sein könnte, was das Problem ist. Die Person, und das ist jetzt kein Lästern, niemand weiß ja, über wen wir reden, die hat doch auch große Suchttendenzen, ne?
Mhm.
Eine unserer Hauptreferenzen zu diesem ganzen Thema, und das auch schon früh in unserem Podcast, ist doch immer wieder Simon Sinek, der gesprochen hat von Deep Meaningful Relationships, tiefe, bedeutsame Bindungen zu anderen Menschen. Und der, ich hänge euch dieses Video, das wir öfter gesehen haben, auch in die Shownotes, der beschreibt das so, dass besonders jüngere Generationen zunehmend ein Problem haben. Und er sagt, das sind auch deren Formulierungen, ist nicht meine. Die haben ein Problem, diese tiefen, engen Bindungen herzustellen und zu halten, wegen Suchtthemen. Und er meint damit insbesondere Smartphones. Wenn du am Tisch mit Familie, Freunden, wem auch immer sitzt und du hast dein Handy auf dem Tisch, selbst wenn du es mit dem Display nach unten da liegen hast, signalisiert das, du bist gerade nicht unbedingt meine allerhöchste Priorität, das Allerwichtigste in meinem Leben.
Oh Gott, das mache ich immer, dass ich mein Smartphone auf dem Tisch umgedreht liegen habe, aber nur weil ich nicht will, dass es geklaut wird.
Hast du, ja, okay.
Ha. Ich hab, also,
es hat dann pragmatische Gründe. Ja, Moment, privat nicht.
Ja, wenn ich jetzt zu jemandem nach Hause gehe, das ist mir schon aufgefallen, dann lasse ich das Handy in der Tasche.
Okay, ja, genau.
Bin ich im Restaurant immer auf dem Tisch, weil ich habe immer Angst, dass meine Sachen geklaut werden.
Finde ich einen guten Grund, nachvollziehbar. Wenn es so in der Jackentasche wäre, meinst du, ne? die du irgendwo hängen hast oder in der Handtasche, die du nicht die ganze Zeit siehst. Ja.
Wir waren ja mal mit Clemens von der Knigger Akademie essen. Ja. Der hatte sein Handy nicht auf dem Tisch. Da habe ich extra darauf geachtet.
Und du?
Ich hatte es auf dem Tisch und habe ich gedacht, verdammt, Knigge, ich habe es schon wieder falsch gemacht. Ja. Nee, aber ich finde es auch viel sympathischer, wenn jemand nicht sein Handy auspackt und man wirklich da ist. Mich strengt das extrem an, wenn du jemanden die ganze Zeit neben dir hast, der nur am Handy hängt. Und die meisten tun das und merken das gar nicht. Die merken es einfach nicht. Wie du neulich. Das war so witzig. Wir sitzen im Publikum bei Daniel Sloss.
Mhm.
Und es war kurz bevor die Show losgeht.
Mhm.
Und du wolltest eigentlich ein Foto von uns beiden machen.
Ja.
Dein Instagram geht auf. Pamela Reif ploppt. Und Matthias, wie so ein Affe, muss ich erstmal alle 5 Slides von Pamela angucken.
Das stimmt nicht. Ey, du stellst es komplett falsch dar.
Doch, das waren irgendwie 3. Du bist nein. schnell geswiped.
Ja, aber weißt du, was der Grund war? Ich habe da durchgeswiped, weil ich mir das anschauen wollte. Gar nicht.
Sondern?
Ich wollte hochswipen, damit Insta weggeht.
Ja, das Hochswipen, kann ich dir sagen, war links und nach rechts. Und Pamela hat irgendwelche geilen Outfits da gehabt, ja. Und Matthias, wirklich, ich hab Tränen gelacht, Leute. Ich habe wirklich Tränen gelacht, weil der kleine intellektuelle Matthias ist auch nicht davor bewahrt.
Ich wollte. Ja? Also ich finde das wirklich nicht, das stimmt nicht. Ich finde das komplett falsch dargestellt. Ich weiß doch, was in mir vorging.
Ja.
In mir ging doch vor, Insta aufmachen. Du kleine Scheiße, ich sehe genau deinen Blick. Ich weiß genau, was gerade in dir vorgeht. Je länger ich jetzt hier dagegen halte, desto mehr kommt bei dir und bei allen an, dass du sehr wohl recht hattest. Ich sage jetzt, wenn es stimmen würde, hätte ich den Arsch in der Hose, es zuzugeben. Stimmt aber nicht. Aussage gegen Aussage, fertig.
Okay, was hast du noch so zum Thema zu bieten?
Was Passendes, ist gar kein großer Themensprung. Wenn wir hier schon bei Vertrauen und Glauben sind, ob es stimmt, was jemand sagt, würdest du, um dich wirklich sicher zu fühlen, wir haben schon drüber gesprochen, im Scheißproblem, einen Begriff für das, was du mit einer anderen Person hast, nein, das muss es nicht sein, aber würdest du trotzdem irgendeine Art von Beweis erwarten? Musst du Gewissheit haben?
Du meinst jetzt so einen Liebesbeweis, wie so eine Mutprobe?
Zum Beispiel Vertrauensbasis. Ja, tatsächlich ist das ein gutes Stichwort. Muss man gemeinsam was durchgemacht haben? Oder kann man sich sicher sein, nee, das ist eine tiefe, bedeutsame Bindung, aber wir haben noch nie eine Krise zusammen gehabt.
Ich bin noch bei der Mutprobe. Ich habe hab bisher noch nie drüber nachgedacht, aber ich glaube, ab sofort erwarte ich Mutproben, ja.
Ja.
Das ist viel entertainender. Das macht es ja viel lustiger.
Was wär so eine gute Mutprobe? Wir beide, stell dir vor, kennen uns noch nicht.
Ich mach keine. Du musst welche.
Ja, ich muss eine machen, ist ja logisch, weil du bist die selbstbewusste Geldherrin. Also klar, du nicht. Was muss ich für eine Mutprobe denn bestehen für dich?
Ich hätte gerne ein Musikvideo und es müsste ein Rap sein. Du musst zeigen, dass du cool bist.
Wie parat du das hast. Ja. Du willst schon lange ein Rap-Video von mir haben.
Das wäre geil.
Und ich müsste cool sein. Das Gegenteil von pur.
Ja. Und du müsstest dich mit den anderen Rappern anlegen. So wie die das immer auf Instagram machen.
Und ich scheiß auf Flair.
Ja, und du musst dich einfach sinnlos mit denen anlegen und denen sagen, wie sehr du mich liebst. Und die wissen noch nicht mal, wer ich bin. Ja? Okay. Finde ich gut.
Du bist ja jetzt gerade sehr auf dem schmalen Grat gesurft. Dass du das geantwortet hast. Ich meine, das war meine Frage. War meine Mutprobe, mein Test an dich. Denn das, was du erwartest, das sagt mir auch was über dich. Wie du tickst, wie oberflächlich du bist.
Okay, worauf wolltest du hinaus?
Naja, schon darauf, dass wir doch tatsächlich das Problem haben. Genau das, was du vorhin exemplarisch mit der einen Bekannten beschrieben hast. Du hast erst das Gefühl, ey, das passt, ich mag die, da ist ein guter Humor. Und dann hat sie auch diese puren Momente. Aber andere Momente, in denen du dir denkst, nee, das geht ja überhaupt nicht. Und das haben wir immer wieder. Und ich komme zurück zu diesem Satz von der einen Hörerin vorhin, je älter wir werden, desto schwieriger wird es. Jetzt habe ich meinetwegen einige Erklärungsansätze dafür, dass wir, je älter wir werden, desto schwerer wird es, eine Identität klein zu halten. Und wir haben zunehmend Schichten, es wird immer schwerer, pur zu bleiben, unsere Essenz zu zeigen und uns dadurch erkennbar zu machen für andere. Aber ich habe immer noch Schwierigkeiten damit, was tun? Wie komme ich da denn dann jetzt raus? Durch ein Rap-Musikvideo bestimmt nicht. Und deswegen frage ich dich, braucht man eine Krise mit einer Person? Muss man mit einer anderen Person erstmal durch irgendwas gegangen sein, durch was Schweres, um sich hinterher sicher sein zu können, das ist eine tiefe, bedeutsame Bindung, die ich hier habe?
Ich finde auf jeden Fall. Alles andere ist für mich eine Entertainment-Freundschaft. Entertainment-Freundschaften sind dafür da, dass du einfach Ablenkung hast, es ein bisschen Spaß macht, du eine gute Zeit hast, dich ablenken kannst. Die sind absolut wertvoll, lustig, gut zu haben, aber die gehen nicht in die Tiefe. Wenn irgendeiner von meinen Entertainment-Freunden eine schwere Phase hat, dann habe ich auch kein Problem zu sagen, jetzt muss ich mal jemand anderes um dich kümmern.
Mhm.
Und das passiert ja ganz oft. Aber bei meinen engen, echten Freunden, die ich habe, ist das was ganz anderes. Da geht man durch was durch. Und da muss man auch miteinander reden. Und da erwarte ich auch, wenn ich zu einem Freund von mir sage, hör zu, ich spüre da gerade was, stimmt was nicht, dann muss man auch eine Antwort geben, dann muss man mit einer anderen Person sprechen.
Ja.
So habe ich das mit meinen engen Freunden und dann funktioniert das. Und genauso muss ich das auch liefern können und da sein können.
Ja.
Und alles andere ist ein bisschen Spaß und lustig und brauche ich dann nicht.
Okay, verstehe.
Jetzt habe ich eine Frage an dich.
Okay.
Wir haben ja durch den Podcast und die Themen, wir beschäftigen uns viel, reflektieren viel, sind ein bisschen älter geworden. Würdest du heute noch mit mir zusammenkommen, so wie wir uns kennengelernt haben?
Und das ist die Iris aus der Anfangsphase, das ist nicht die Iris, die heute mir gegenüber sitzt.
Ja, die Iris aus der Anfangsphase. Wärst du noch mit mir zusammengekommen, mit deinem heutigen Ich?
Ich glaube schon. Ich glaube sogar schneller und besser.
Was? Echt?
Ja, ich glaube ja. Weil mein heutiges Wissen in speziell einem Punkt sehr verändert ist. Ein Wissen über mich selbst. Also ich hatte damals viel Zurückhaltung beim Kennenlernen, weil ich Angst hatte, dass ich zu schnell zeige, ich mach's konkret, was ich meine. Ich habe bei unserem ersten Date schon gesagt, dass ich verliebt sein könnte in dich. Schon beim ersten Date.
Red Flag.
Genau.
Das ist so eine Red Flag. Habe ich in ganz vielen YouTube-Videos und so weiter gesehen. Da haben sie alle gesagt, wenn Lovebombing direkt stattfindet, renn.
Ja.
direkt wegrennen. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich mit dir zusammenkomme.
Ja, genau. Also wenn nicht, dann würde das wahrscheinlich eher von dir ausgehen, weil du das als Red Flag ernst nehmen würdest. Aber ich habe ja damals dann, nachdem ich das gesagt habe, anschließend selber gemerkt, oh, ich zeige sehr schnell sehr viel Zuneigung. Ich sollte es langsamer angehen lassen und habe Abstand gesucht. Und das hat dir nicht gepasst. Da hast du dann gedacht, okay, das ist irgendwie
ja, sehr... Ja, ich wollte dich kontrollieren. Ich wollte, dass du jetzt mal schön bei mir bist.
Ja.
Aber das finde ich so witzig, weil ich habe so drüber nachgedacht, man reflektiert das alles so dermaßen durch.
Ja.
Und dann schaut man sich irgendwelche Videos an und dann weiß man, ah, okay, nee, beim Daten, da muss ich mir jetzt ganz genau Zeit nehmen und dann muss ich das so und so machen. Und dann habe ich drüber nachgedacht, stell dir vor, du guckst einen Film und alle verhalten sich genau richtig, wie es sein soll. Würdest du diesen Film gucken?
Nein, er wäre todlangweilig. Ich weiß, worauf du hinaus willst, ja.
Ich glaube, so ist es mit Connections, also mit tiefen Bindungen.
Es muss am Anfang ein bisschen was auch falsch laufen.
Nicht nur am Anfang. Okay. Da ist immer mal was dabei, wo es nicht perfekt ist, wo man eine ganze Menge hinterfragt und wo es auch spannend bleibt. Und
das ist die Antwort auf meine Frage, die ich davor hatte.
Hm?
Na, das ist das, wodurch man miteinander gehen muss. Das muss nicht immer eine Krise von außen sein. Aber es muss schon so sein, dass man miteinander beim sich annähern, beim Wegschälen der Schichten, beim Ausziehen der Funktionsjacke nicht immer nur reibungslos und cool miteinander auskommt. Das kann die Krise sein, intern. Aber beide müssen dabei dann dranbleiben, Interesse daran haben. Komm, das stehen wir aber durch, weil mich interessiert, was dahinter liegt. Ja. Ich sehe es noch nicht alles, wie denn auch, aber ich will da drankommen.
Ja.
Wir haben eine Sprachnachricht, die genau das beschreibt in Bezug auf eigene Familie, nicht Wahlverwandtschaften in der Welt, sondern auf dieses Klischee. Daniel Sloss hat auch genau darüber sein Bühnenprogramm gemacht. Musst du sofort eine Connection zu deinem eigenen Kind haben, wenn es auf die Welt kommt?
Ich habe vor kurzem meinen Sohn bekommen und jetzt könnte man meinen, dass es um die Verbindung zu ihm geht, aber ich finde so dieser Prozess der Geburt, ich habe ihn natürlich sofort lieb gehabt, aber ich kannte ihn ja noch gar nicht so als Menschen, also ich musste ihn auch erst mal kennenlernen. Ich finde eher, dass das Besondere an der Geburt war die Verbindung zu meinem Mann. Während der Geburt und auch danach, also wir waren davor auch ein großartiges Team, aber das ist schon irgendwie was ganz Besonderes, wenn da ein Mensch dabei ist, den du eh schon über alles liebst, in dem Moment deines Lebens, in dem du Leben auf diese Welt bringst.
Es geht noch weiter, aber du hast so gelacht, als sie gesagt hat, dass sie ihren Sohn erstmal kennenlernen musste.
Ich finde es so poetisch einfach. Ich habe gerade mir vorgestellt, dass ich ein Kind kriege. Und ich weiß jetzt, welchen Satz ich sagen will. Ich würde sagen, schön, sie kennenzulernen. Das ist einfach, ich finde es wahnsinnig poetisch. Und ich kann sie gut verstehen.
Ja, ich auch. Machen wir kurz weiter.
Den größten Schmerz deines Lebens eben erfährst und gleichzeitig die größte Freude und irgendwie alles so zusammen und man dieses Portal ist, um Leben zu schaffen und da ist dann die Person dabei und begleitet dich und hilft dir und unterstützt dich. Das, finde ich, macht eine sehr, sehr tiefe Verbindung, wenn der Partner bei der Geburt dabei ist. Passend dazu ist mir auch noch gerade eingefallen, ist eben genau dieses Thema, wenn man eben ein Kind bekommt, das die Gesellschaft einem vermittelt und man sich das die ganze Schwangerschaft gefühlt von allen Leuten anhören darf. Ja, wenn das Kind geboren wird, dann ist eure Verbindung so stark und es ist wie, als wärst du vom Blitz getroffen, schockverliebt und diese ganzen romantischen Geschichten, die man sich da anhören darf. Man fühlt sich schuldig, wenn man sich nicht so fühlt, direkt nach der Geburt. Also wie gesagt, ich habe ihn sehr geliebt, aber es war nicht dieses vom Blitz getroffen, schockverliebt, die Liebe meines Lebens Gefühl. Das war es einfach nicht, aber das ist auch okay. Und jetzt gibt's keine größere Liebe.
Ich glaube ja, die härteste Branche der Welt ist die Mama-Branche.
Ja, man kennt sie.
Ja, ich meine auch nicht die Mamas selbst, sondern einfach dieser gegenseitige Druck, der da aufgebaut wird und diese Erwartungen voneinander. Das ist total hart, glaube ich.
Das ist vielleicht sogar, ich meine, ich kann da ja nicht so gut mitreden. Na klar, ich beobachte das. Ich kann verstehen, was sie erzählt, was du dazu jetzt gerade sagst. Aber man kann das auch wieder als Prinzip ausweiten auf Connections in allen möglichen Bereichen. dass Erwartungen sie kaputt machen. Wenn du schon selber mit so krassen Vorstellungen daran gehst, die vielleicht noch nicht mal von dir selber sind, diese Vorstellungen, sondern du hast sie halt aufgeschnappt aus einer Gesellschaft, aus irgendwelchen Bildern, von denen du dir denkst, so muss das laufen, so muss eine Verbindung, eine tiefe, ehrliche Beziehung aussehen. Und dann gehst du mit dieser hohen Erwartung da dran, das kann es kaputt machen. Und dann gehst du eben nicht durch diesen Prozess, es langsam aufzubauen, den anderen wirklich kennenzulernen und an die Essenz zu gelangen.
Ich finde es richtig gut, was du mit den Erwartungen sagst. Ich glaube, was viele unterschätzen, die gehen in ein Treffen rein und dann haben sie die Erwartung, dass Person XY Folgendes mitbringen soll, machen soll.
Ein Rap-Musikvideo zum Beispiel.
Zum Beispiel. Mhm. Und eigentlich sehen wir uns nicht nach solchen Menschen, die von uns etwas verlangen. Also ganz viele gehen in das Treffen rein, dann sind sie irgendwie enttäuscht und fragen sich, warum sind sie enttäuscht?
Ja.
Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass du nicht mit einer Offenheit in das Treffen reingehst und selber auch schaust, was bringe ich eigentlich mit? Und es einfach zulässt, dass das in irgendeiner Form für beide inspirierend, schön, interessant sein kann. Ja. Du bringst so einen Druck mit rein.
Ja.
Ne? Wenn man das für sich versteht, dann ändert das ganz, ganz viel. Und dann hat man ganz andere Begegnungen.
Ich bin mit so einer Offenheit aber auch mal in eine falsche Richtung gegangen. Das ist dieses Jahr passiert und du warst dabei. Wir waren bei einer Veranstaltung und ich bin total offen damit umgegangen, dass da einer war, der mit mir ein Gespräch angefangen hat. Und der war ganz offen und ganz begeistert. Und der hat das gar nicht fassen können, was für Gespräche sich entwickelt haben und mir das auch zwischendurch immer wieder gesagt, dass er überhaupt nicht damit gerechnet hätte, jetzt bei so einer Veranstaltung plötzlich solche Gespräche zu führen. Ich bin ganz offen gewesen. Ich hatte keine Erwartungen. Ich habe mich einfach darauf eingelassen. Und es war aber, das war irgendwie
einseitig. Ich war ja dabei.
Einseitig. Ja, genau.
Ich kam ja dann dazu und der mochte mich direkt nicht.
Genau.
Und dann dachte ich, ah, der steht auf Matthias,
ja.
Was sich ja auch im Nachhinein so herausgestellt hat. Und du fandst ihn einfach nur toll, weil er dich einfach die ganze Zeit bewundert hat.
Du nutzt die Folge heute wirklich, um mich als egozentrischen Affen darzustellen, der statt sich mit dir zu beschäftigen, irgendwie an ein paar Meter Reifdingern hängen bleibt und sich bewundern lässt und sich denkt, ach geil, der steht auf mich, cool.
Das haben wir doch alle. Das also wirklich, wenn eine Person zu mir total zugewandt ist,
ja,
und ich merke, die mag mich und dann kommt dieses Funkeln auch noch in den Augen.
Mhm.
Hallo, dann bin ich komplett da, dann gebe ich einen aus. Dann hat man mich damit. Das ist was ganz Normales. Aber das, ja, worauf wolltest du mit der Geschichte hinaus?
Darauf, dass ich mich völlig irrtümlich so gefühlt habe, als wäre das gerade eine Verbindung, weil er das so formuliert hat, ich es erwidert habe und gesagt habe, ja, das fühlt sich ganz toll an. Hier hätte ich auch nicht gedacht. Und dann war es im Nachhinein doch irgendwie ein Irrtum. Also eine Verbindung, die immer noch sich richtig anfühlt, ist nicht geblieben.
Ich habe ja auch die Community so gefragt, ob die das kennen, dass du einen Menschen triffst und sofort eine tiefe Bindung spürst. Ich habe das auch manchmal.
Ja.
Sehr selten. Ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich das im Leben hatte. Und dann haben manche ganz krasse Antworten geschrieben. Also manche haben gesagt, ja, total. Und einer hat gesagt, ich habe das fast jede Woche.
Mhm.
Da habe ich mir gedacht, naja, vielleicht würde ich mal überprüfen.
Ja.
Eine andere Person hat geschrieben, Iris, wenn es so anfängt, dann ist es der Beginn von Stalking. Da habe ich gedacht, ja, könnte manchmal so sein, dass man auch vorsichtig sein muss.
Manchmal ist da wichtig, genau. Also ich glaube, dass Stalking-Geschichten so anfangen. Das heißt aber nicht, wenn der
bei
Anfang
mir hat
so
eine
ist,
so angefangen,
dass es dann immer so sein wird, ja.
Ich glaube, ich hatte das doch mal in irgendeiner der älteren Folgen erzählt. Ich hatte, als ich so 15, 16 war, hat mich ein Typ in Hanau angesprochen. Und der hat mich genauso angesprochen. Er hat gemeint, ich habe dich gesehen und da deine Mappe und
bin hin und weg.
Ja, und ich spüre es.
Ja,
so.
Ja.
Und dann hat er mir so suggeriert, er hat voll die tiefe Bindung. Ich fand es ganz spannend und habe gedacht, okay, ja, ich lasse mich mal drauf ein. Und dann hatte ich ein Jahr lang, ging es rund bei mir im Leben mit dem, dass der mich ständig irgendwo gestalkt hat.
Ja.
Und deswegen muss man da schon vorsichtig sein. Aber was ich interessant fand, einer hat auch geschrieben, das kann eine Traumageschichte sein.
Ja.
Dass du genau anfällig für diese Art von Mensch bist, was du in der Kindheit negativ erlebt hast.
Ja, es gibt diese Bindungstheorie, die verschiedene Bindungstypen beschreibt. Das ist wieder nicht als etwas Starres zu begreifen, wo man jetzt online einen Test findet und dann macht man den und dann weiß man, okay, ich bin dieser Art von Bindungstyp. So ist es nicht zu begreifen, so ist es nicht hilfreich, aber da drin steckt schon was, wo man sich selber verorten kann und sagen kann, ja, eine bestimmte Bindungstrauma-Geschichte fühlt sich ähnlich an zu dem, was ich erlebt habe. Wir beide haben es zum Beispiel mit jeweils dem gestorbenen Vater und dann mussten unsere Mütter darauf ja auch in unserer Kindheit auf eine Weise reagieren, sodass auch wir neue Strategien entwickeln mussten, um zum Beispiel Liebe und Aufmerksamkeit zu bekommen, um uns sicher zu fühlen in der Beziehung, was total wichtig ist. Und das setzt sich in veränderter Form dann ins Erwachsenenleben fort. Das ist auch so gemeint gewesen mit diesem Satz, den ich mal gesagt habe, Beziehung ist Fortsetzung von Erziehung. So, aber auch als Erwachsene sind wir dann nie fertig und das kann sich ja dann wieder verändern. Du kannst ein bestimmter Bindungstyp sein, die heißen dann zum Beispiel unsicher vermeidender. Sobald es eine Krise gibt, Beispiel, wir beide sind auf einer Party und du siehst mich mit einer anderen Frau flirten. Wie reagierst du darauf? Redest du mit mir darüber? Redest du gar nicht darüber? Bist du komplett gelassen, weil du dir denkst, ach, der soll flirten? Das sind so Anzeichen für diese verschiedenen Bindungstypen, die es geben könnte, ne?
Ja.
Und es war bei dir sicherlich auch mal früher anders, wie du darauf reagiert hättest, als es heute wäre in der Beziehung. Ich hänge euch mal einen Link zur Bindungstheorie auch mit in die Shownotes. Da kann man sich wirklich mehr mit beschäftigen und viel über sich selber lernen. Das ist schon sehr gut. Aber man darf es nicht zu sehr, wie bei all diesen Dingen, ne, dann nehmen und sagen, ich bin der Typ, jetzt weiß ich, was ich tun muss. Es ist ein fluides Modell.
Ja, und alles hängt so sehr miteinander zusammen. Wie ihr euch selbst an dem Tag fühlt, wenn ihr einen bestimmten Menschen trefft, heißt es noch lange nicht, ob diese Beziehung jetzt schon in diese bestimmte Richtung geht oder nicht. Weil manchmal habt ihr auch einen schlechten Tag und dann seht ihr diese Person wieder und dann fühlt sich das alles auf einmal ganz anders an, weil ihr einen besseren Tag habt.
Interessant wird es halt, wenn man Muster feststellt. Wenn man sagt, okay, das war nicht nur mit einer Person so, das war öfter. Es ist auch nicht nur in Liebesbeziehungen oder so oder in Anbahnungsphasen von Flirts und romantischen Beziehungen so, sondern auch in Freundschaften merke ich ein Muster. Ich haue sofort ab, wenn es kompliziert wird.
Ja.
Oder ich bin immer wieder der Grund dafür, dass es kompliziert wird. Find das selber ganz schrecklich, aber ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Wiederholungen in diesen Beziehungsphasen sind sehr interessant zum Anschauen und vielleicht was entdecken und auflösen. Und das ist übrigens dann auch total unterschiedlich. Bei manchen hilft es, wirklich in der Vergangenheit nach den Ursachen zu suchen. Und bei anderen ist das überhaupt nicht produktiv. Es stürzt dich tiefer rein in die Krise. Und du müsstest eigentlich ganz gegenwärtig und zukunftsorientiert gucken, was kann ich denn verändern? Muss gar nicht gucken, woher es kommt.
Die anderen sind einfach verloren.
Ja. Ja.
Wir haben jetzt so viel darüber gesprochen, wie man es erkennt, ne? Ob
und
man
aufbaut.
Das fühlt.
Ja.
Wir haben jetzt aber noch eine Sprachnachricht bekommen, die eine Frage stellt, wie man eigentlich aus der ganzen Nummer rauskommt.
Finde ich auch richtig gut.
Das wird allen Konfliktscheuen in der Community bestimmt auch super helfen. Und zwar, wie kommuniziere ich gegenüber einer anderen Person, dass es für mich einfach nicht mehr passt und dass ich auch einfach an Kontakt und so weiter nicht mehr interessiert bin, ohne dabei irgendwie blöd zu sein. Es muss ja auch nicht immer was vorgefallen sein oder ne, die Person gegenüber ist ja nicht immer scheiße, sondern manchmal passt es halt einfach nicht oder es ist eine Zeit vorbei und ja, wie kann ich das irgendwie gut machen? Weil sonst ist ja die andere Alternative, es langsam schleichend, leise weinend auslaufen zu lassen oder zu ghosten. Das ist ja beides nicht sehr respektvoll. Vielleicht habt ihr da eine Idee. Liebe Grüße.
Ich finde das Schleichende gar nicht so schlecht. Das ist so ein bisschen, das kann man charmant lösen, dann tut es auch nicht ganz so sehr weh. Und dann gibt es noch die andere Variante, die finde ich auch gut, dass man einfach ehrlich für sich reflektiert, wo steht man gerade im Leben, warum passt diese Bindung gerade nicht? Und dass der anderen Person möglichst nicht emotional sagt, sondern dass man versucht, das einfach zu erklären, warum man gerade gar nicht das geben kann und auch nicht von der anderen Person das bekommt, was man gerade wirklich braucht.
Ich würde, so naheliegend das jetzt vielleicht klingt, immer damit anfangen, mich zu fragen, wie ich es denn gerne hören wollen würde von jemandem. Auch wenn ich enttäuscht wäre, auch wenn es weh täte. Aber wäre es mir lieber, dass ich es dann sehr ehrlich gesagt bekomme von jemandem, der mir vielleicht wichtiger ist als andersrum, dass die Person mir sagt, hör zu, du bist mir nicht so wichtig. Ich sehe das. Ich sehe, dass ich dir wichtig bin, du mir nicht so. Und das muss ich dir ehrlich sagen. Weil dafür bist du mir wichtig genug, dass ich dir das erkläre, damit du nicht irgendwo rumtappst im Dunkeln. Aber das klingt schon, wenn ich das so ausspreche, irgendwie brutal. Ich weiß nicht, ob ich selber mich dazu durchringen könnte, das jemandem zu sagen.
Ich nicht.
Würdest du das so hören wollen? Du bist mir nicht so wichtig wie ich dir.
Nee, das ist einfach wirklich nicht charmant. Nee, ne? Das ist nicht gut getextet. Da müsste schon ein bisschen mehr her.
Aber weißt du, was ich mir vorstelle, wenn es so liefe, wenn ich was hören würde, wie du es gerade beschrieben hast? Ne? Mit Lebenssituationen, wo stehe ich gerade? Ich wittere darin ein großes Risiko für Missverständnisse. Dass ich mir das dann, was du mir erklärst, wo du gerade stehst und was du brauchst und so, dass ich mir das alles ganz falsch zusammenbastle und entweder dann doch an dir dranbleibe und denke, okay, nicht jetzt, aber vielleicht dann in ein paar Wochen oder irgendwie sowas.
Ich habe ein Beispiel. Mhm. Ich hatte mal einen Bekannten, der hat dann irgendwann zu mir gesagt, er hat sich unsterblich in mich verliebt. Mhm. Und sein Grund dafür war, weil ich die erste Frau war, die durchgehend nett zu ihm war.
Ja.
Ich war einfach nett. Und er kannte das nicht. Er kannte das nur, dass er entweder gar nicht beachtet wird, dass er um alles kämpfen muss. Und ich habe ihn einfach gut behandelt. Und es hat ihn total irritiert. Und er hat gesagt, er ist total verliebt. Und ich bin ihm unglaublich wichtig. Und dann habe ich ihm gesagt, hör zu, das ist keine Basis für Liebe.
Hm.
Wirklich überhaupt nicht. Und habe mit ihm ganz viel drüber gesprochen, wo er jetzt eigentlich so hin müsste, woran er für sich arbeiten müsste. Und es hat voll gut funktioniert, weil er ist dadurch selber ein bisschen zurückgetreten, der hat sich jetzt auch jahrelang nicht mehr bei mir gemeldet, ist auch länger her.
Hm.
Aber der hat sich dann in so andere Richtungen entwickelt. Und ich glaube, darum geht's mir, dass man den anderen durchaus auch sieht und ja. wahrnimmt und sich selber reflektiert und dann einfach ehrlich und liebevoll miteinander spricht.
Das überzeugt mich. Das würde wahrscheinlich bei mir gut funktionieren.
Ja, also Matthias, das ist keine Basis, nur weil ich nett zu dir bin.
Deswegen wünsche ich mir ja, und hab dir das online anonym geschrieben.
Hast du eine Sage mit dabei?
Ja, ich habe eine Geschichte von der vielleicht berühmtesten oder einer der berühmtesten Freundschaften der Geschichte. Schiller hat die als Gedicht geschrieben, und zwar in der Bürgschaft. Und es endet auch mit diesem Ich sei, gewährt mir die Bitte in eurem Bunde der Dritte. Also ein Bund zwischen zwei Männern erstmal. Und dann gibt es einen Dritten, der am Schluss sagt, ich will dabei sein, ich will auch mit rein in die Freundschaft.
Und wird der reingelassen?
Ja, pass auf, das ist kompliziert.
Ist es immer.
Ich wusste bisher nicht, dass das historisch ist. Weil für mich die Sagen alle Geschichten, Erfindungen sind aus der Mythologie. Aber hier gibt's eine historische Grundlage. Ungefähr 400 vor Christus soll sich das ungefähr so zugetragen haben. Und Syrakus, wo es stattfindet, liegt auf Sizilien. Da gab es einen Herrscher in Syrakus, einen Tyrannen, der hieß Dionysios. Und dann gibt es diese zwei Männer, die heißen Damon und Phintias. Schiller hat die Rollen von denen einfach vertauscht. Bei denen ist Damon derjenige, der geschnappt wird. Damon wollte diesen Tyrannen ermorden, wird geschnappt. Und dann soll er hingerichtet werden und er sagt, nee, ich muss noch was zu Hause regeln, ich muss noch meine Schwester vermählen. Das mache ich kurz, ich lasse dir meinen Freund da und den musst du dann hinrichten, wenn ich es nicht rechtzeitig zurückschaffe. Und Dionysios ist so ein Sadist, dass er sich denkt, ja gut, das machen wir so. Ich will dich richtig quälen damit, dass du jetzt um das Leben deines Freundes hier fürchtest und dich beeilen musst. Machen wir, tschüss. Und dann endet die Geschichte eben damit, dass er das gegen große Widerstände, er will über einen Fluss, es gibt ein Gewitter, der Fluss schwillt an, er kommt kaum hin, er weiß, oh Gott, ich schaff das kaum. Und er kriegt es aber hin und kämpft halt, ne, schwimmt da durch, dann wird er von Räubern überfallen und erschlägt die und sagt ihnen, ich muss es zu meinem Freund schaffen, der muss überleben. Also eine wahnsinnige Heldenreise. Und er kommt auf den allerletzten Drücker. Sein Freund wird schon fast gekreuzigt, das ist die Hinrichtungsmethode, und er kommt in dem Moment an und sagt, so, ich habe es geschafft, bin völlig fertig, aber lasst ihn leben. Das beeindruckt den Herrscher so sehr, diesen Dionysios, dass er sagt, nee, ich bringe keinen von euch um, ich will in eurem Bunde der Dritte sein. Und wie gesagt, Schiller hat einfach nur, damit sich's reimt, Damon zum Protagonisten gemacht, in der historischen Vorlage war es andersrum.
Und wie haben die darauf reagiert? Haben die dann gesagt, alles klar, du kommst in unsere Gang? Oder haben die gesagt, jetzt musst du dich beweisen?
Das Gedicht von Schiller endet da. Aber um deine Frage zu beantworten, also wir ahnen alle, weil das ja so pathetisch ist, ne, was er da gemacht hat, dass das ja eigentlich ganz toll ist und die ihn auch reinlassen und sagen, na gut, du schenkst uns unser Leben, dann schenken wir dir auch unsere Freundschaft. Aber wenn man das mal realistisch sich überlegt, die wollten den umbringen. Da würde ich doch nie dann denen meine Freundschaft antragen, nur weil die mich beeindrucken, dass der eine für den anderen alles gegeben hat. Und da kommt auch der Clou, auch was ich vor dieser Folge noch nicht wusste, das habe ich dann jetzt herausgefunden. Einer der ersten, die diese ganze Geschichte weitererzählt haben und verschriftlicht haben, war Dionysios selber.
Oh.
Das heißt, er ist Miterzähler gewesen und hat sich selber mitgezeichnet als jemanden, der gesagt hat, Mensch, die haben mich beeindruckt und dann habe ich sie leben gelassen. Bullshit.
Ich glaube auch. Das ist wie so ein CEO, der versucht einfach nur so eine gute Marketingkampagne, ne, über sich zu erzählen und hat ganz viel Dreck am Stecken.
So ist es. Also ich glaube es zumindest. Ich kann euch auch noch in die Shownotes hängen, eine ganz junge Künstlerin auf TikTok, die solche Gedichte wie diese Ballade von Schiller mit einem Keyboard begleitet und singt. Und durch die kam ich auch darauf, genau diese Geschichte für die Folge heute noch zu nehmen. John Maynard und so, also all diese großen Balladen und Gedichte, die singt sie. Und ich finde, die ist noch ganz pur.
Ja, ich habe die auch gesehen. Ich finde die ganz toll. So, die nächste Podcast-Folge,
ja,
heißt Couple of Gifts. Wir wollen über das Geben reden, über Geschenke. Ob ihr gerne anderen Menschen was schenkt und warum, was ihr euch davon versprecht.
Wollen wir es auch als Couple of Gifts, als Gabe, als etwas, das man gegeben bekommen hat, sozusagen, egal woran man glaubt, dass man...
Finde ich auch gut.
Ja.
Dann schickt uns eure Sprachnachrichten an den Instagram Couple of Podcast.
Wo ihr uns natürlich auch gerne folgen könnt. Da bekommt ihr unter anderem dann immer mit, was das Thema der nächsten Folge ist. Weil selbst wenn wir es hier ankündigen, machen wir das auf Insta nochmal in der Story, um Sprachnachrichten zu bekommen. Und wir freuen uns, wenn ihr diese Folge mit jemandem teilt, uns gute Bewertungen schickt, all das.
Macht's gut.
Tschüss.